Wir sind mit dem Podcast Mindmaps vor kurzem in eine neue Reihe gestartet. Peter und ich analysieren aktuelle Bücher, wir kritisieren sie, sezieren sie, werten sie aus für unsere Gegenwart und mit einem besonders theologischen Interesse. Wir haben aber versprochen, dass wir unsere alte philosophiegeschichtliche Reihe nicht abbrechen lassen. Und wir liefern auch, hier kommt eine weitere Folge in dieser philosophiegeschichtlichen Reihe. Und ich will die Gelegenheit wahrnehmen, euch auf den zweiten Band der philosophiegeschichtlichen Einführung für Theologinnen und Theologen hinzuweisen, die Heinz-Peter Hempelmann aus dem Podcast Mindmaps oder auf der Grundlage seiner Folgen entwickelt hat. Eine hervorragende Gelegenheit, die Inhalte dieses Podcasts zu vertiefen und noch einmal einzutauchen in die Wurzeln unseres Denkens, also herzliche Einladung, das Buch zu besorgen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Mindmaps.
Mindmaps. Der Philosophie-Podcast. RevLab.
Mindmaps geht in eine neue Runde. Wir sind wieder da. Hallo Peter.
Hallo Manuel.
Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wir haben die letzten beiden Folgen mit Kierkegaard zugebracht und diesen bemerkenswerten, eigenwilligen und auch bahnbrechenden Denker für die Moderne, für die Neuzeit ein bisschen unter die Lupe genommen und gesehen, wie fundamental bei ihm Philosophie ein Vorgang ist, dass der nicht irgendwie in einem Gedankenspiel sich erschöpft und auch nicht versucht, irgendein abstraktes System zu stricken, sondern Philosophie etwas ist, das aus einer existenziellen Betroffenheit herauskommt und das in das wir mit dem ganzen Leben, mit unserer ganzen Existenz irgendwie mit verwickelt sind, und alle Philosophie, die mit uns und unserer Existenz nichts zu tun hat, war eigentlich für Kierkegaard gar nicht bedenkenswert und eigentlich auch falsch. Jetzt gehen wir weiter. Wir wollen auf Heidegger zugehen, haben aber heute gesagt, wir möchten eine Folge noch machen zu einem Philosophen, der in gewisser Weise so eine Brückenfunktion einnimmt zwischen Kierkegaard und Heidegger. Und Peter, du hast mir gesagt in der Vorbereitung, eigentlich ist das einer der einflussreichsten Philosophen des ausgehenden 19. und des anbrechenden 20. Jahrhunderts, obwohl er wahrscheinlich in den Top 10 der neueren deutschen Philosophen von vielen nicht unbedingt genannt würde. Also er ist nicht unbedingt einer der bekanntesten, aber du wirst das auch noch zeigen, dass er doch sehr, sehr stark gewirkt hat und auch das neuzeitliche Denken bis in unsere Tage mit beeinflusst.
Richtig.
Über wen sprechen wir?
Ja, wir sprechen über Edmund Husserl. 6 Jahre nach dem Tod von Søren Kierkegaard, 1855 geboren, also 1859 in Mähren, kommt aus einem jüdischen Elternhaus. Das spielt später nochmal eine Rolle, wenn es um sein Verhältnis zu seinem bedeutendsten Schüler Martin Heidegger geht. Und gestorben dann während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im Jahr 1938. Es ist vollkommen richtig, dass Husserl auf der einen Seite wahrscheinlich der einflussreichste Philosoph des 20. Jahrhunderts ist und auf der anderen Seite eben relativ wenig bekannt. Man könnte den Test machen, also unter unseren Hörerinnen und Hörern werden vermutlich alle den Namen Heidegger schon einmal gehört haben oder ihn auch gelesen haben, sich mit ihm beschäftigt haben, aber eher eine Minderheit kennt Husserl oder hat sich sogar intensiv mit ihm beschäftigt. Dabei ist er aber für das Verständnis von Martin Heidegger und vielen anderen von ganz, ganz großer Bedeutung. Also wenn du jetzt gerade von der Moderne sprichst, ich hoffe, dass wir in unserem philosophiegeschichtlichen Abriss dann ja eben auch noch zur Postmoderne kommen, zu Derrida, zu den jüdischen Religionsphilosophen Levinas. Das sind ganz ausdrücklich Leute, die sagen, ohne Husserl hätten wir unseren Ansatz nie gefunden. Mhm. Ja, aber er ist auch weit über den Bereich der Philosophie hinaus wichtig geworden für die moderne Sprachtheorie, Sprachpsychologie, Karl Bühler zum Beispiel, der Strukturalismus, Roman Jakobson, einige von unseren Hörern werden ihn auch kennen, lebt im Grunde von phänomenologischen Grundlagen, die Edmund Husserl gelegt hat, die Sozialwissenschaft, Alfred Schütz, der das Konzept der Lebenswelt, das ja dann in der Enkelgeneration bei Jürgen Habermas zum Mittelpunktbegriff seiner Spätphilosophie wird. Also überall trifft man auf Husserl, überall trifft man auf diesen phänomenologischen Ansatz, von dem wir nachher noch erklären werden, worum es geht. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Leute nennen, aber ich glaube, es ist also hinreichend schon deutlich geworden. Er hat eine unglaublich breite Wirkung gehabt und vor allen Dingen natürlich, du hast es gerade angesprochen, sein bedeutendster Schüler ist Martin Heidegger. Mhm. Ja. Die Brücke besteht zunächst einmal in einem ganz konkreten Punkt. Kierkegaard hast du zusammengefasst. Man könnte bei Kierkegaard sagen, es ist nicht nur jemand, der existiert, der philosophiert und für den seine Existenz eine Rolle spielt, sondern fokussiert formuliert, die Existenz philosophiert. Ich als jemand, der unter ganz bestimmten Bedingungen da ist, philosophiere. Ich kann von den lebensweltlichen Zusammenhängen, in denen ich unterwegs bin, nicht absehen. Und das ist eine der Grundgedanken, auf die wir dann eben bei Husserl treffen. Aber jetzt höre ich mal erst auf.
Ja, du hast das Stichwort schon genannt für das Husserl bekannt ist oder quasi die Kategorie oder die Schule, in die man ihn einordnet, Phänomenologie.
Ja.
Was ist damit gemeint? Das bezeichnet eine gewisse philosophische Methode, eine Erkenntnismethode, eine Art und Weise zu philosophischer Gewissheit zu kommen. Was meint Husserl damit? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen herleiten, damit wir gerade so ins Zentrum vorstoßen.
Ja, also die Methode ist eben dummerweise, jetzt nehme ich ein Stück weit die Kritik vorweg, eben gerade nicht geschaffen worden von Husserl, zu sicherer Erkenntnis zu kommen. Aber das Stichwort ist trotzdem wichtig und richtig. Das war der zentrale Ausgangspunkt von Husserl. Also man begreift einen Denker im Regelfall am besten, wenn man ihn in seinen Zusammenhang hineinstellt. Und Husserl, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, die Herrschaft des Neukantianismus an den deutschen Fakultäten. Der Neukantianismus, der im Grunde eine konstruktivistische Philosophie ist, der die Naturwissenschaften sehr stark beeinflusst. Und wir haben uns ja auch intensiv mit Kant schon beschäftigt. Das Ding an sich kann man nicht erkennen. Mhm. Ne? Sondern wir treffen im Grunde nur auf unsere eigenen Wahrnehmungskategorien. Kategorien, Formen der Anschauung und so weiter und so weiter. Das kann man dann immer weiter ausdenken. Und wenn man sich mit einer solchen Philosophie beschäftigt, kommt man irgendwann auf die Idee, ist das denn wirklich wahr? Es gibt doch die Kunsterfahrung, es gibt die zwischenmenschliche Erfahrung, es gibt die Begegnung. Kann man denn wirklich sagen, wir wissen nichts über die Wirklichkeit? Mhm. Und das ist eigentlich der Impuls. Der zweite Impuls ist, dass Husserl eine urphilosophische Frage verfolgt. Und diese Frage, die haben wir dann auch schon bei Kant, die haben wir bei Descartes in ganz ausgezeichneter Weise, nämlich wie komme ich zur Sicherheit der Erkenntnis? Bei Descartes, bei seiner methodischen Zweifelsbewegung, ich rufe jetzt einfach mal so ein paar philosophiegeschichtliche Dinge auf, ja, und er landet dann beim Cogito Ergo Sum, haben wir gehabt. Bei Kant, der im Grunde gesagt, es gibt diese Kategorien, mit denen wir alles ordnen und es gibt die Formen der Anschauung und so weiter und die Sicherheit der Erkenntnis ist dadurch gegeben, dass wir die alle gemeinsam haben. Aber eigentlich kommen wir nicht an die Sachen ran. Mhm. Und Husserl hat auch diese Frage, wie komme ich zu einer sicheren Erkenntnis, der Dinge selbst, aber bleibe nicht bei meinen Wahrnehmungskonstrukten stehen. Mhm. Es muss doch möglich sein, die Sachen selbst zu erkennen. Oder, nein, vorsichtiger formuliert, es muss möglich sein, zu einer Erkenntnis der Dinge zu kommen, die sie eben sicher erfasst. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Das kann aber nicht so geschehen, wie das in den Naturwissenschaften, die als Goldstandard der Erkenntnis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelten, passiert. Mhm. Und dann übt er eine sehr, sehr interessante Kritik, vielfältige Kritik an den naturwissenschaftlichen Methoden der damaligen Zeit. Ähnliche Fragestellungen wie bei Wilhelm Dilthey, dem Begründer der Hermeneutik, aber das auch nur zur weiteren Einordnung. Und dann sagte er, auch die Naturwissenschaften leben doch im Grunde von bestimmten Voraussetzungen, von denen sie ausgehen. Sie stülpen der Natur ein gewisses System über, die ganze Rede von Naturgesetzen, die ganzen Kategorien, die man hat. Und dann schließlich der empiristische Ansatz bedeutet ja im Grunde auch nur, dass die Erfahrung eine doch relativ unsichere Basis ist für die Erkenntnis. Also das ganze Problem des Induktionsschlusses. Wir machen ja immer nur konkrete individuelle Wahrnehmung und wir landen bei allgemeinen Sätzen. Also die ganze Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften wird rauf und runter kritisch destruiert. Und dann eben die Frage, wie ist es denn dann trotzdem möglich, die Dinge an sich zu erkennen, zu einer sicheren Erkenntnis zu kommen. Und das ist der Anspruch der Phänomenologie. Ist ein faszinierender Anspruch, aber einer, der dann im Endeffekt, ich nehme es nochmal vorweg, nicht wirklich eingelöst wird. Jedenfalls nicht rational.
Also kann man sagen, Husserl setzt eigentlich ein bei einer gewissen, vielleicht bei der Intuition auch, die man ja auch in der Beschäftigung mit Kant haben kann. Du hast es vorher als Frage gefasst, ist das wirklich so, dass wir das Ding an sich nicht erkennen können? Ist es wirklich so, dass wir noch nicht einmal wissen können, ob da draußen eine Welt ist, weil wir nur irgendwie unsere Wahrnehmungen analysieren können? Und das hat ja auch etwas Kontraintuitives, weil wir doch in der Welt, weil wir doch den ganzen Tag über eigentlich das Erleben haben, mit einer Außenwelt zu interagieren, weil wir den ganzen Tag über uns Dinge begegnen, wir Dinge sehen, die wir für real halten und denen wir auch entsprechend Gewicht und Bedeutung zuschreiben. Ja. Also das hat ja etwas Kontraintuitives zu behaupten, das Ding an sich, die Welt da draußen, die ist uns gar nicht zugänglich. Und jetzt versucht er methodisch zu zeigen, dass da tatsächlich eine Welt da draußen ist oder dass wir Teil dieser Welt sind. Und was ich jetzt noch bemerkenswert fand in deiner Hinführung, ist auch, dass er da eigentlich ein ganz erstaunliches Problembewusstsein erkennen lässt im Blick auf die Naturwissenschaften, die ja durchaus, da besteht ja auch eine Spannung zu Kant, weil die Naturwissenschaften durchaus gerade in dieser Zeit mit dem Anspruch aufgetreten sind, die Welt zuverlässig zu analysieren und zu belastbaren Erkenntnissen der Welt zu gelangen. Und das war ja auch eine Zeit, in der die Naturwissenschaften epochale Erfolge gefeiert hat und eigentlich in der allgemeinen Wahrnehmung quasi als der große Fortschrittsmotor und die Erkenntnisquelle gegolten hat. Und dass ein Husserl da schon dieses kritische Bewusstsein mitbringt und sagt, aber Moment mal, auch in eure scheinbar so objektiven und methodischen und Verfahren, auch da sind Vorannahmen mit verbaut. Auch da sind Rahmenbedingungen mit verbaut. Auch da sind subjektive Einschätzungen mit verbaut. Jede naturwissenschaftliche Methode beruht auf Theorien, die sich nicht von selbst verstehen und so. Also, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, dass er so dieses kritische Bewusstsein mitbringt, auch gegenüber Naturwissenschaften, dass sie mitnichten einfach eine neutrale, objektive Erkenntnis liefern.
Ja, also der Begriff der objektiven Erkenntnis ist natürlich ohnehin ganz, ganz schwierig. Auf den möchte ich mich jetzt hier in dem Moment gar nicht einlassen. Also das, was du geschildert hast, das wissen die natürlich. Ja, da leben sie nicht in einem falschen Schein. Mhm. Aber es bedeutet eben eine grundsätzliche Einschränkung des Erkenntnisanspruchs.
Ja.
Ja. Man könnte jetzt auch mal, mir fiel gerade ein, als du das so schildertest, Ludwig Wittgenstein, es gibt ein Buch über Gewissheit von ihm, etwa 170 Seiten lang, wo er sich über die gesamte Strecke hinaus, des Buches hinaus, zu vergewissern sucht, dass sie seine Hand hier auf dem Tisch liegt. Mhm. Das Ergebnis ist, er kann das nicht sichern. Mhm. Er kann es nicht sicher wissen. Jede Begründung kann man nochmal in Frage stellen. Das ist unglaublich faszinierend zu lesen. Ja. Denkerfahrung. Du kannst aber natürlich, wenn du so etwas liest und ähnliche Argumentationsprobleme hast du eben auch im Kantianismus, Neukantianismus und so weiter, in der Erkenntniskritik, die Moderne ja gerade auszeichnet, mhm, kannst du sagen, sag mal, wie verrückt seid ihr denn? Ja. Mhm. Also das ist doch, wenn etwas klar ist, ist, dass da hier die Hand liegt. Mhm. Oder du hast von der Intuition gesprochen. Da kann man dann fragen, wie verschwurbelt ist eigentlich ein Ansatz, der zu solchen Konstruktionen letzten Endes führt. Das ist der Grundimpuls der Phänomenologie, mhm, können wir nicht weiterkommen.
Ja.
Oder auch das Wissen darum, dass die Naturwissenschaft natürlich nur einen sehr begrenzten Zugang zur Wirklichkeit, mhm, hat. Ja, wenn ich einen Menschen liebe oder wenn ein Mensch mich hasst, wenn ich Menschen begegne, wenn ich im Bereich der Kunst unterwegs bin, dann sind da Wirklichkeitserfahrungen ja von elementarer Bedeutung, die die Naturwissenschaft gar nicht greifen
kann. Ja.
Also das ist sozusagen alles der Hintergrund, mhm, bei ihm. Und jetzt geht er eben dann dahin, das hast du nochmal referiert, und sagt, dieser elitäre Erkenntnisanspruch der Naturwissenschaften ist ja gar nicht gedeckt. Leute, macht euch doch klar, macht euch nochmal kritisch klar, was von welchen Voraussetzungen ihr lebt. Aber er geht eben jetzt davon aus, es kommt ein ganz wichtiger Begriff, dass man diese ganzen Voraussetzungen abschichten kann, mhm, weil, Voraussetzung bei Husserl, man diese Voraussetzungen hintergehen kann. Mhm. Und an der Stelle unterscheidet er sich dann jetzt eben etwa vom Neukantianismus und anderen Konzepten, dass er sagt, ich kann doch abschichten heißt, ich kann bestimmte Dinge wegschieben, mhm, ich kann bestimmte Voraussetzungen unterlaufen. Und eine der wesentlichen, um das noch ganz kurz deutlich zu machen, eine der wesentlichen ist eben die in der Naturwissenschaft im neuzeitlichen Rationalismus dominierende Unterscheidung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt, mhm, von dem ja auch unser Begriff objektiver Erkenntnis herkommt. Also hier bin ich und ich erkenne den Gegenstand dort, wie er, ich objektiviere ihn und konstitutiv für diese Erkenntnisbeziehung, die zu einem bestimmten Bild von diesem, zu einer bestimmten Darstellung dieses Gegenstandes führt, ist eben die Distanz, die Subjekt-Objekt-Spaltung.
Ja.
Und da würde er sagen, okay, also das ist aber doch nur eine Voraussetzung. Und das muss ich, diese Voraussetzung muss ich unterlaufen, die muss ich untergehen, sonst kann, also unter Verbindungsstrich gehen, sonst kann es zu einer wirklichen Begegnung mit der Wirklichkeit nicht kommen, denn, Kierkegaard, ich bin, wenn ich erkenne, immer schon Teil der Wirklichkeit, ich existiere schon immer, wenn ich einen Erkenntnisakt mache.
Mhm. Ja?
Da wäre so eine wesentliche Frage.
Das ist jetzt, glaube ich, wichtig. Hier liegt eine Parallele oder eine Ideenähnlichkeit zu Kierkegaard vor, dass bei Husserl auch für ihn auch wichtig ist zu sagen, diese Subjekt-Objekt-Unterscheidung oder diese Vorstellung, dass ich quasi als Erkenntnissubjekt, dass ich in Distanz zum Objekt, dass ich das dann rationalistisch oder wie auch immer, dass ich das beobachte, analysiere und das bleibt mir äußerlich, das Ganze, oder es ist, mhm, sogar entscheidend für den Erkenntnisakt, dass es mir in dem Sinn äußerlich bleibt, dass ich quasi diese analytische Distanz wahre.
Ja.
Und Husserl würde sagen, erstens haben wir diese Distanz gar nicht, weil wir Teil sind dieser Welt und mit involviert sind und weil uns die Dinge, die wir beobachten oder die wir anschauen, auch angehen, weil wir quasi in diese Welt mit verwickelt sind. Mhm. Und sie ist auch nicht wünschenswert, weil sie gar nicht zu der entscheidenden Erkenntnis führt.
Ja, also sie hat, natürlich hat die Naturwissenschaft irgendwo ihren Sinn, aber jetzt philosophisch gesprochen führt sie uns nicht ans Ziel der Dinge. Man kann da nochmal einen zentralen Begriff von Husserl einbringen, den der Intentionalität des Bewusstseins. Also die zentrale Einsicht im Anschluss an die Lebensweltphilosophie, dazu gehört neben Kierkegaard natürlich auch Nietzsche und andere. Aber Kierkegaard ist unglaublich wichtig, die zentrale Einsicht. Unser Bewusstsein ist nicht nur ein Spiegel der Welt. Mhm. So, also ich bin das erkennende Subjekt und da ist das Objekt und ich bilde das jetzt in meinem Bewusstsein ab, sondern in dem Moment, wo ich erkenne, bin ich selber ja immer auch schon Teil der Welt.
Ja.
Und da sagt Husserl, und das ist intuitiv, glaube ich, einleuchtend, das muss sich ja irgendwie auswirken. Und es wirkt sich erst dann aus, wenn die Welt, deren, von der ich ja ein Teil bin, auf mich zurückwirkt. Das heißt, es muss im Grunde so etwas wie eine Begegnungsebene erreicht werden. Mhm. Und dafür muss ich diese Subjekt-Objekt-Spaltung überwinden, wo ich so tue, ich könnte alles objektivieren und in falscher Abstraktheit übersehe, dass ich ja Teil von dem bin, das ich zu beschreiben versuche.
Mhm.
Nebenbemerkung. Entscheidende Einsicht der neomarxistischen Soziologie im Positivismusstreit im Gegenüber zu einer bürgerlichen Wissenschaft, die sagt, wir können die Gesellschaft, in der wir leben, objektiv beschreiben, wir können die ganzen Daten über die wirtschaftliche Entwicklung und so weiter, wie viel Arme gibt es, und Adorno, Horkheimer, Habermas sagen, nee, das ist ein in falscher Weise abstrakter Wissenschaftsbegriff, einer falschen Soziologie. In dem Moment, wo wir diese Dinge beschreiben, sind wir ja immer auch Teil schon der gesellschaftlichen Verhältnisse, ja, und sind von bestimmten Interessen bestimmt,
genau,
und so weiter. Einfach um da nochmal eine Parallele zu ziehen. Also auf Herbert Marcuse hat eben Husserl zum Beispiel auch einen immensen Einfluss gehabt, einer der wichtigsten neomarxistischen Theoretiker.
Ja, ja. Ich würde da gerne nochmal kurz einfach klärend nachfragen, weil manche Denkfiguren oder Ideen, die du jetzt genannt hast von Husserl, die könnte man jetzt in Verbindung bringen, ein bisschen ähnlich wie bei Kierkegaard, in Verbindung bringen mit einer Subjektivität oder einem Subjektivismus, der dann quasi zu einer gewissen postmodernen Beliebigkeit oder einer,
okay,
weißt du, zur Einsicht führt, wir können nicht als rationalistische Subjekte diese Welt, diese objektive Welt einfach wahrnehmen, sondern wir sind zutiefst verwickelt in diese Welt, wir sind Teil dieser Welt, und dann eben, was du vorhin das Stichwort hätte ich auch eingebracht, wir sind immer in allen Erkenntnisbemühungen, sind auch Eigeninteressen von uns selber mit verbaut. Und die Einsicht darin, das ist ja jetzt auch in modernen Ansätzen ja ganz entscheidend, dass man seine Situiertheit zugibt, dass man deutlich macht, ich schreibe dieses Paper, in den USA ist das in manchen Kreisen oder Disziplinen sogar üblich geworden, dass man sagt, ich schreibe dieses Paper als weißer Mann oder als dies und das, um klar zu machen, ich bin situiert, ich bin jetzt nicht irgendwie aus einem Gottesstandpunkt, beschreibe ich die Welt, sondern ich habe eine Geschichte, ich habe eine Verortung, eine gesellschaftliche Verordnung, ich bin irgendwo, ich habe eine Sozialisierung und so, und dass man zugibt, welche Subjektivitäten und auch welche Eigeninteressen vielleicht da mitschwingen, um zu zeigen, das ist keine reine, gereinigte Erkenntnis. Und jetzt ist, was mich eben erstaunt hat bei der Art und Weise, wie du, ja, in deinem Skript auch Husserl dargestellt hast, dass er eben genau nicht dahin will, sondern dass er eigentlich nach dem Zugeständnis in die Verwicklung, in Vorannahmen und so weiter, dass er dann sagt, deshalb müssen wir versuchen, unsere Wahrnehmung oder unser Bewusstsein als Wahrnehmungsorgan quasi zu reinigen oder diese ganzen Anteile irgendwie, du hast gesagt, abzuschichten, so. Also es ist doch immer noch von, und das ist ja ein ganz entscheidender Widerspruch jetzt zu der Linie, die ich vorhin ausgezogen habe. Es ist immer noch, seine Philosophie ist von der Zuversicht getragen, ich kann mir meiner Vorannahmen bewusst werden, meine eigenen Interessen bewusst werden und ich kann die in meiner Erkenntnisbemühung quasi zurückdrängen oder abblenden oder so.
Ja. Also das Beispiel von der Situiertheit des Autors ist da hilfreich. Bei dieser Situiertheit, die ich beschreibe, bleibe ich ja im Grunde bei mir und bei meiner Perspektive.
Mhm.
Ja. Und das führt, wenn man nicht aufpasst, auch sehr schnell in einen Perspektivismus hinein, in dem alles beliebig wird.
Ja.
Muss nicht sein, aber ist sehr häufig so. Und Husserl geht einen entscheidenden Schritt weiter. Also ich sehe meine Eingebundenheit ein.
Mhm.
Bei der Eingebundenheit konzentriere ich mich eben nicht mehr nur auf mich, sondern ich sehe mich als Teil eines größeren Ganzen. Und das Entscheidende ist, dass mir das begegnet. Und dieses Abschichtverfahren ist erst dann zu Ende, wenn dieser Begegnungsprozess stattfindet. Das heißt, wenn das ursprüngliche Objekt auf einmal auf mich zurückwirkt.
Ja.
Beispiel Kunst wäre da immer noch etwas Gültiges, wo wir bei Kunsterfahrungen solche Erlebnisse machen. Wir setzen uns ein Bild aus, wir kommen natürlich mit den Kategorien, ästhetischen Kategorien und anderen Kategorien, die wir mitbringen, ran. Und dann schichten wir das ab. Wir merken, wie wir versuchen, das zu objektivieren. Wir können darüber nachdenken. Wir können es dann wegschieben. Und je länger wir uns etwas in Anführungsstrichen aussetzen, umso größer wird die Chance, dass es uns anspricht.
Mhm.
Ja. Also wir sehen hier draußen diesen blühenden Kastanienbaum. Ich kann den jetzt biologisch einschätzen, ich kann sagen, wie gesund er ist oder ob er zur richtigen Zeit blüht und ob er genug Wasser bekommen hat und so weiter. Ich kann das alles aber abschichten und irgendwann kommt der Punkt, wo mir dieser Baum nicht mehr nur als ein biologisches Phänomen begegnet. Vielleicht kommt er auch nicht. Aber das wäre jedenfalls das Ziel, um das es geht, dass die Wirklichkeit, deren Teil ich bin, auf mich zurückwirkt und selber auch etwas mit mir macht.
Mhm. Das hat aber, ich finde das eine hilfreiche Klärung, weil das jetzt für mich dann fast schon einen mystischen, um nicht zu sagen esoterischen Klang bekommt und ich, also das wäre jetzt meine Rückfrage, ich muss mir also dieses Abschichten bei Husserl nicht einfach streng methodisch rationalistisch vorstellen, dass ich quasi, weil so funktioniert ja Kunst auch nicht, dass ich jetzt, natürlich sagt man normalerweise, wenn ich quasi im Sprint durch eine Kunstausstellung renne, dann werde ich sehr wahrscheinlich keine solchen Erschließungserfahrungen machen, sondern man muss sich die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, man sollte vielleicht auch nicht gerade gestresst sein und wissen, in 33 Minuten muss ich den nächsten Zug erwischen, sondern man setzt sich hin und man lässt das auf sich wirken, sagt man ja dann auch bei der Kunst, man lässt das auf sich wirken und im ersten Moment sieht man dann vielleicht, ach, das ist, keine Ahnung, bei nicht abstrakter Kunst sagt man vielleicht, das ist jetzt eine Schale mit einem Apfel und einer Banane drin und so und dann vertieft man sich darin oder bei, keine Ahnung, bei Rothko sagt man, das ist jetzt eine rote Fläche, okay, gut, nächstes Bild. Nein, man versucht, das auf sich wirken zu lassen. Und dann hast du gesagt, dann finden solche Abschichtungsvorgänge statt, aber ja nicht bewusst, dass ich dann sage, ich notiere mir jetzt, welche Vorannahmen und Urteile ich an dieses Bild heranbringe und versuche davon abzusehen in meiner Kunstbetrachtung, sondern eher dieses intuitive, ich setze mich dem so lange aus, bis die Welt anfängt, zu mir zu sprechen.
Richtig, ja.
Also eher in die Richtung.
Ja.
Es ist nicht die, eben, es ist nicht diese Idee, dass ich mir meiner Vorannahmen und Eigeninteressen quasi dann rationalistisch Rechenschaft ablege darüber und versuche irgendwie aus dieser Befangenheit herauszukommen.
Ja.
Weißt du, worauf ich?
Ich versuche es. Also es geht gerade darum, aus diesem Solipsismus rauszukommen. Also wenn ich diese erkenntniskritischen, selbstkritischen Dinge formuliere, bin ich ja noch nicht bei den Dingen selbst.
Ja.
Und das wäre eben genau der phänomenologische Ansatz.
Mhm.
Zu sagen, ich bin ja im Grunde gar nicht wichtig. Ich bin derjenige, dessen Kategorien letzten Endes die Wahrnehmung des anderen im persönlichen und sachlichen Sinne. Ja, es geht nicht nur darum, dass ich den anderen, großes Thema von Emmanuel Levinas, kenne, sondern auch die Dingwelt in Anführungsstrichen beginnt zu sprechen. Ja?
Ja.
Und das kann ich nur, wenn ich mich diesem Abschichtungsprozess aussetze. Sehr schön diese Schilderung. Ich war jetzt neulich auf einer Ausstellung über einen Impressionisten. Es war so voll, dass man gar nicht Zeit hatte, wirklich Bilder auf sich wirken zu lassen. Mhm. Also die Inszenierung bestimmter Ausstellungen verhindert eigentlich schon genau dieses Erlebnis, aber man kann sehr schön daran anknüpfen.
Ja.
Also die Begegnung ist wichtig und sie passiert dort, wo ich bereit bin, meine Kategorien abzuschichten, um seinen Begriff nochmal aufzunehmen, darauf zu verzichten, die loszulassen.
Ja.
Ja? Und eine Sache ist jetzt ganz, ganz wichtig, sonst landet man wieder bei der individuellen Beliebigkeit.
Mhm.
Der Anspruch ist eben, das Ende eines solchen Prozesses, eine Begegnung mit der Wirklichkeit als solchen eben auch steht. Es ist ein essentialistischer Anspruch zu den Dingen selbst. Ich begegne dann eben nicht mehr bloß einem Bild von mir, das gilt es ja gerade zu überwinden, sondern ich begegne der Wirklichkeit als solche.
Ja, ja. Ja. Also, um da nochmal zurückzufragen oder zu fragen nach den verbauten Annahmen oder Überzeugungen. Also für Husserl ist quasi klar, dieser ganze phänomenologische Zugang zur Wirklichkeit, zur Welt funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass diese Welt spricht, dass diese Welt uns etwas zu sagen hat. Und was mir jetzt sehr gefällt an der Art und Weise, wie du das auch präzisiert hast, weil ich habe zuerst es eher so verstanden, dass alleine das Zugeständnis seiner Eigeninteressen und Vorurteile und Voraussetzungen, dass wenn man sich derer bewusst wird, was an sich schon wahrscheinlich unmöglich ist, weil das ist ja quasi das Wasser, in dem wir schwimmen, das ist quasi die Luft, die wir atmen, das ist quasi schon fast in der Idee solcher Vorannahmen drin, dass man sie eben nicht restlos zu fassen kriegt, weil man in sie verwickelt ist. Aber ich habe zuerst gedacht, man müsste sich das dann ganz bewusst machen. Und du hast dann gesagt, ja, nur indem man sich dieser Eigeninteressen gewahr wird, hat man ja erst erkannt, was mir die Wahrnehmung der Wirklichkeit versperrt. Aber man hat diese Schranken damit ja noch nicht aufgehoben.
Mhm.
Und für ihn ist wichtig, diese Welt spricht zu uns. Wenn wir sie auf uns wirken lassen, dann erschließt sich uns das Wesen der Dinge. Und da war er aber dann auch entschieden anti-relativistisch quasi, und das würde ja auch bei der Kunst, ein modernes Kunstverständnis, diese Rezeptionsästhetik, diese Idee, dass quasi der Sinn und die Bedeutung und das Gewicht eines Kunstwerks eigentlich im Kopf und im Herz und in der Wahrnehmung des Rezipienten entsteht, die würde ja sagen, und jeder sieht etwas anderes in diesem Bild, quasi jedem erschließt sich etwas anderes. Das ist ja dann das Geheimnis quasi der Kunst oder auch von Texten, dass man sagt, das muss so sein, dass jeder etwas anderes darin sieht. Und Husserl war von der Überzeugung getragen, nein, wenn wir ganz genau hinhören und wenn wir das lange genug auf uns wirken lassen, dann kommen wir alle zur gleichen Einsicht in das Wesen der Dinge.
Ja, genau. Und das kann man jetzt, wenn man versucht, Husserl zu rekonstruieren, nochmal auf ein Gegensatzpaar bringen, das bei ihm eine ganz große Rolle spielt, die Unterscheidung zwischen Noesis und Noema. Mhm. Ja, also Noema ist die Perspektive, die ich habe. Die ist individuell.
Ja.
Das ist zugestanden. Die ist bestimmt durch die individuellen Voraussetzungen, von denen ich ausgehe. Aber es gilt eben gerade, diese Perspektiven zu überwinden und die Noesis des Objektes, der Sache, die ich erkennen will, als solche zu greifen. Und das ist der Anspruch, dass das möglich ist. Mhm. Ja. Das ist, wenn man so will, jetzt nicht in einem ethischen, sondern erkenntnistheoretischen Sinn, ein elitärer Anspruch. Es ist ein essentialistischer Anspruch. Es ist eben möglich, zum Wesen der Dinge letzten Endes vorzudringen.
Ja, ja. Und das ist eine deutliche Gegenposition jetzt auch gerade zu Kant, der eben sagt, das Wesen der Dinge, das Ding an sich ist uns nicht verfügbar oder erkennbar. Ich habe mich gefragt, ist es denn eigentlich im Kern ein platonischer Ansatz bei Husserl, weil das erinnert mich ein bisschen so quasi, ich schaue den Baum an und ich lasse den so lange auf mich wirken und zu mir sprechen, bis ich das Wesen des Baumes quasi, die platonische Idee des Baumes sich mir erschließt, oder ist es gerade nicht der Punkt auf, oder kann man Husserl quasi nicht in diese Schneise legen?
Es ist beides, es ist ambivalent. Ich will zum vorangegangenen Gesprächsgang Gedanken nochmal gerade etwas sagen. Mhm. Also der Einfluss von Husserl auf Levinas ist zum Beispiel da greifbar, wo Levinas sagt, in dem Moment, wo ich das Antlitz eines Menschen ansehe, der Begriff des Antlitzes ist bei ihm unglaublich wichtig, wir kommen ja irgendwann auch hoffentlich auch noch zu Levinas, als einem der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts, wenn nicht dem wichtigsten. Und Levinas sagt, dann erscheint mir etwas, wenn ich einen Menschen ins Gesicht, ins Antlitz schaue, leuchtet etwas auf von seiner letzten absoluten Bedeutung. Er fasst das dann auch religionsphilosophisch und spricht von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Ja. Das ist ein Widerfahrnis.
Ja.
Ich kann das nicht machen, sondern das widerfährt mir, wenn ich einen anderen Menschen wirklich wahrnehme, um das nur noch einmal an einem aktuellen Beispiel deutlich zu machen. Jetzt zum Platonischen. Natürlich muss da die Assoziation kommen, ist das nicht im Grunde ein platonischer Anspruch? Also hinter den Phänomenen, die wir entdecken, gibt es ein im Jenseits, im Ideenhimmel, ein Wesen der Dinge, das sich immer nur in einer unvollkommenen, begrenzten, endlichen Weise hier manifestiert. Aber ich kann überhaupt nur Allgemeinbegriffe bilden, weil es diese Idee, diese intellektuelle Idee, die Grundlage alles physisch Wirklichen ist, weil es die in einem solchen Ideenhimmel gibt. Mhm. Und das kann ich bestimmen, sagt Platon, wobei der Akt des Bestimmens bei ihm jetzt eben auch nicht empirisch-naturwissenschaftlicher Art und Weise ist, sondern im Grunde ja auch sich als Erleuchtung vollzieht über das, was etwas seinem Wesen nach ist. Also insofern ganz der elitäre Erkenntnisanspruch, der Offenbarungsanspruch ist gleich, aber die Methode ist vollkommen unterschiedlich. Also bei Platon muss man eben hinter die Dinge schauen. Das, was ich hier wahrnehme, ist eben im Grunde, das führt mich in die Irre. Es braucht eine Art, es braucht diesen reinigenden Dialog, der mich gerade von den Sinnen weglenkt, weil die mich ablenken, falscherweise. Und die Phänomenologie geht im Grunde ja genau den umgekehrten Weg. Sie sagt, du musst das Empirische in einem sehr weiten Sinne, das, was sinnenfällig ist, ernst nehmen lernen. Du darfst es dir nicht mehr verstellen lassen. Also in einer gewissen Weise genau das Gegenteil davon.
Also man könnte sagen, bei Husserl phänomenologisch ist quasi das Eigentliche ist in den Dingen in der Welt selbst drin und nicht in einer platonischen Hinterwelt. Also platonisch wäre dann zu sagen, dieser Baum, dieser Kastanienbaum ist eigentlich nicht der eigentliche Baum, sondern quasi die höchste Aufgipfelung der Wirklichkeit eines Baumes ist eigentlich in dieser Ideen-Hinterwelt. Und Husserl würde sagen, nein, dieser quasi in der Betrachtung dieses Baumes erschließt sich mir das Wesen des Baumes, das ist aber quasi in dem Baum drin quasi. Das spricht zu mir so.
Die Phänomenerfahrung als solche. Die Phänomene sind nicht etwas, was man hinter sich lässt, sondern in die man im Grunde eindringen muss, um zum Wesen der Dinge vorzudringen. Aber der Anspruch, Sicherheit der Erkenntnis zu bekommen, das Eigentliche zu erkennen, der ist eben bei beiden gleich.
Ja. Du hast vorhin das Stichwort Offenbarung genannt. Das hatte ich natürlich auch auf der Zunge, weil das sich natürlich aus einer theologischen Perspektive irgendwie auch nahelegt. Man könnte, finde ich jetzt, diesen Ansatz durchaus auch mit theologischen, schöpfungstheologischen Überzeugungen zusammendenken und sagen, ja, Gott hat diese Welt erschaffen. Man kann sogar sagen, sie kommt, ich glaube, bei dem System, Systematiker Wolfhard Pannenberg ist das zum Beispiel eine Denkfigur. Sie kommt auf die Seite des Sohnes, des Logos zu stehen, die Welt. Das heißt, die Welt hat eine Logoshaftigkeit. Sie hat eine, man könnte auch sagen, sie hat etwas sich Mitteilendes. Sie hat quasi auch eine Offenbarungsqualität, die spricht zu uns, sie redet zu uns. Das könnte man ja eigentlich sehr schön auch theologisch stark machen und sagen, das ist doch eigentlich vielleicht viel näher auch bei einem biblischen Denken zu sagen, wir sind nicht als rationalistische Subjekte, greifen wir auf eine Objektwelt zu, sondern wir sind mittendrin mit verwoben und verschachtelt und verbaut in diese Welt und diese Welt spricht zu uns und im besten Sinne erschließt sie uns sogar die Gegenwart des Schöpfergottes.
So. Ja, ganz sicher. Also ich würde es jetzt auch nicht pauschal ablehnen. Also die ungeheure Wirkung, auch interdisziplinär, spricht ja dagegen. Der Mann hat extrem viel angestoßen. Und jetzt versuchst du das auch noch theologisch einzuholen. Mir fiel ein, als du es gesagt hast, Hamann, Ästhetiker in Nutze, eigentlich seine wichtigste ästhetische Schrift, ästhetik-theoretische Schrift, wo er sagt, die Schöpfung ist eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur.
Genau.
Ja? Oder diese berühmte Rede vom Buch der Natur, das ist ja nicht nur Hamann, wo Gott uns spricht uns in doppelter Weise an, auf der einen Seite durch die Bibel und auf der anderen Seite eben durch die Wahrnehmung der Schöpfung.
Natürliche Offenbarung.
Offenbarung, genau. Ja. Also ja, oder ich mach's mal allgemeinmenschlich, wenn ich an die letzte Kusserfahrung denke und ich nehme immer an, das können die meisten von uns teilen. Die Reflexion der Frage, wie hoch ist jetzt der Blutdruck unter bestimmten Umständen und wie schnell, pulst das Herz, erschließt diesen Vorgang nicht ausreichend. Mhm. Also ich denke, da würde mir kaum jemand widersprechen. Obwohl es ja auch wichtig ist, das zu wissen. Vielleicht kann man sich's ja von seinem kranken Herzen her gar nicht leisten. Aber es geht darin ja nicht auf.
Ja.
Und diese Betonung ist wichtig. Oder, dass die Erkenntnis dort zu ihrem Gipfel kommt, wo sie in eine Begegnung einmündet, wo der andere für mich und auch das andere nicht nur Objekt ist, sondern mir begegnet, mich selber verändert, auf mich einwirkt.
Ja.
Das sind ja Dinge, die muss man absolut festhalten. Mhm. Bitte?
Ja, ich wollte nur nachdoppeln und sagen, das ist ja auch ein ganz entscheidender Gedanke, auch in heutigen, auch ökologischen Theorien, dass man sagt, eigentlich ein Grund für die Misere, in die die Menschheit diese Welt und das Klima geritten hat, ist doch gerade dieser verobjektivierende, auch dann instrumentalisierende Zugang zur Welt, der alles dazu neigt, alles in einen Verwertungszusammenhang für den Menschen zu bringen, und quasi die Erlösung, religiös gesprochen, liegt darin, gerade seine Verwicklung in diese Welt zuzugestehen und zuzugestehen, dass uns da etwas entgegenkommt, das einen Bedeutungs- und Sinnüberschuss über diese naturwissenschaftlichen Zugriff hinaus hat. Man muss jetzt nicht unbedingt dann anfangen, mit den Gartenblumen zu sprechen oder so, aber zuzugestehen, dass mir hier etwas Lebendiges, etwas anderes auch begegnet in der Schöpfung, in der Welt, auch in der Dingwelt. Das wird von vielen auch ökologischen Theoretikerinnen und Theoretikern, ich denke jetzt an den neuen Materialismus und so weiter, da wird das sehr, sehr stark gemacht und sagt, genau diese Trennung müssen wir aufheben, genau diese Einsicht, dass eben diese Dinge uns begegnen und zu uns reden und dass wir ihnen ihren Eigensinn auch zugestehen. Ja. Das ist ganz entscheidend.
Ja. Wichtige Zweige afrikanischer Philosophie, die das etwa betonen.
Ja.
Ja. Die einen ganz anderen Naturbegriff haben, der das integriert, was du gerade gesagt hast. Aber wenn wir in der europäischen Tradition bleiben, Ebner, Buber, Rosenzweig, also diese sehr stark jüdisch geprägte Religions- und Existenzphilosophie, die bewahrt diese Einsichten auf. Das sind dann teilweise sogar auch parallele Einsichten, die dann auch wieder von Kierkegaard und Nietzsche herkommen.
Ja.
Ja, aber das Problem, um das kommen wir eben dann doch letzten Endes nicht herum. Also nochmal, wir sichern dieses relationale Element, was wir ja auch vom hebräisch-biblischen Erkenntnisbegriff haben, dass Erkenntnis nur dort zu ihrem Ziel kommt, wo eine Begegnung stattfindet. Also der kontaktive, der kontextuelle Aspekt, der den kognitiven Aspekt im Grunde ergänzen muss von Erkenntnis. Mhm. Ja, aber der elitäre Anspruch eben auch zu sagen, wenn du das jetzt richtig machst, wenn du die phänomenologische Methode richtig anwendest, dann kommst du eben zu einer Wesensschau. Und Wesensschau heißt, das ist nicht beliebig, sondern das ist genau so, wie ich dir das sage. Und jetzt kommt quasi der 100% Abfall. Leute, die sich auf diese Methode von Herrn Husserl eingelassen haben, sind dummerweise zu ganz anderen Erkenntnissen gekommen. Und das ist bis heute so. Ja, man lässt sich darauf ein und merkt, na ja, ich habe jetzt halt diese Wesensschau. Ich meine, das Ding ist seinem Wesen nach wirklich so. Und andere kommen zu ganz, ganz anderen Ergebnissen. Das heißt, wenn ich diese Methode, die ihr Recht hat, haben wir es aber wirklich auch häufig genug gesagt, absolut setze, lande ich letztendlich im Irrationalismus. Weil wenn jemand mir mit einem Offenbarungsanspruch begegnet, den man rational nicht einlösen kann, dann bleibt ja nur, ihn abzulehnen, sich ihm gegenüber durchzusetzen oder eben einfach klein beizugeben. Mhm. Also da hört die Kommunikation letzten Endes auf, das will ich damit sagen.
Ja.
Ja. Und das ist das entscheidende Problem. So, wir kommen also mit Husserl und mit der Phänomenologie, die ja bis heute ihre Anhänger hat und vielfältig weiterentwickelt worden ist, muss man wenigstens auch mal sagen, nur weiter, wenn wir hier auch differenziert Stellung nehmen und sagen, das Recht dieser Methode ist unbestritten, aber wir haben in der Durchführung und mit dem Anspruch erhebliche Probleme.
Ja. Also wir sind ja in unserer Folge zu dem neuen Buch von Hartmut Rosa, Situation und Konstellation. Das ist quasi die neue Mindmaps-Reihe, in der wir uns mit Büchern und ihren großen Ideen befassen. Da sind wir ja auch auf die Phänomenologie kurz zu sprechen gekommen, weil Hartmut Rosa sich ausdrücklich auch darauf beruft und sich in dieser Tradition versteht. Das hat für mich aber einen ganz anderen Klang gehabt. Also da habe ich den Eindruck gehabt, für ihn, das war auch nicht ohne Probleme. Wir haben das ja dann, du vor allem, auch problematisiert. Aber so wie ich das bei ihm, von ihm verstanden habe, war dann schon die Idee, man macht Beobachtungen an der Lebenswirklichkeit und man gibt denen auch ein Eigengewicht. Das sind nicht nur Anekdoten, die eine vorausgefasste Idee quasi illustrieren sollen, sondern man macht ganz viele Beobachtungen und dann versucht man, das Gemeinsame in diesen Beobachtungen, die Strukturähnlichkeiten und so, versucht man herauszuschälen. Das ist aber jetzt doch relativ weit weg von dem, wie ich Husserl verstanden habe, weil da doch irgendwo der konstruktive Charakter dann doch auch mit dazugehört. Es ist ja dann irgendwie klar, wenn ich ganz viele Beobachtungen mache und da versuche, Ähnlichkeiten zu sehen und so, dann bin ich ja auch wieder daran, aus den Beobachtungen ein Bild zu zeichnen oder eine etwas zu stricken und dass man da auch widersprechen kann oder sagen kann, ich habe aber andere Beobachtungen gemacht oder du hast diese Phänomene vernachlässigt und so. Das ist jetzt bei dem, was ich bei Rosa gesehen habe, das wäre da problemlos möglich und bei Husserl habe ich das schon anders
verstanden. Weiß nicht. Also Rosa ist jetzt ein schönes Beispiel, worum es geht, glaube ich, aus meiner Sicht. Also es fällt ja auf in dem Buch und in dem Podcast und in den vielen Videos, die man von ihm findet, jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo er das ganze Jahr kommuniziert hat. Da gibt es eine Fülle von Beispielen. Es kann einen ja sogar zunächst nerven. Diese Beispiele wiederholen sich auch. Und sie sollen ein Muster deutlich machen. Dass Beispiele bei ihm eine solche Rolle spielen, ist ja nicht nur angenehm fürs Zuhören, sondern das ist phänomenologische Methode.
Genau.
Das ist der Anspruch zu sagen, guck mal, solche Situationen kennt ihr doch alle. Umgang mit Bürokratie, Regeln, pipapo. Und dann der Versuch, Muster zu erkennen, das wäre der Versuch, zu etwas vorzudringen, was unter dieser beobachtbaren, an Beispielen beschreibbaren Oberfläche liegt. Und jetzt kommt die Kritik. Unsere Kritik ging ja dahin, dass diese zentrale Opposition von Situation und Konstellation, wer diese Folge nicht gehört hat, diese beiden, kann sie nachhören.
Herzliche
Empfehlung. Dass diese Opposition ja eben das fraglich ist, ob sie wirklich scharf genug gestellt ist, ob sie wirklich in der Lage ist, uns zu helfen, zu den Dingen vorzudringen oder nicht noch an der Oberfläche bleibt. Also das ist jetzt genau wieder die Frage, ist das nicht doch ein sehr, sehr individueller und eben gerade nicht verallgemeinerbarer Zugang, den wir bei Rosa finden. Also insofern kann man es bei dem Anspruch, Rosa kombiniert ja kritische Theorie mit Phänomenologie, das kennzeichnet ihn ja insgesamt. Also das kann man jetzt bei diesem phänomenologischen Zugang gerade fragen. Er will phänomenologisch argumentieren, aber holt er den eigenen Anspruch ein?
Ja, oder verstellt er
seinen
Folgerungen den Blick auf die Sache dann selbst wieder?
Ja.
Also, das würdest du sagen, jetzt zurück zu Husserl, das ist ein Problem, das letzten Endes seinen Ansatz eigentlich scheitern lässt oder zerschellen lässt, dass der Anspruch, durch die phänomenologische Methode zum Ding an sich durchdringen zu können, zu einer Wesensschau durchdringen zu können, die eben nicht subjektivistisch ist, sondern intersubjektiv funktionieren und übereinstimmen müsste, dass das einfach nicht funktioniert, dass es sich nicht bestätigt, dass verschiedenste Leute zu verschiedensten Ergebnissen kommen.
Mit dieser Methode.
Ja.
Die Intention ist absolut zu bejahen, die Voraussetzung auch. Erkenntnis geht nicht im kartesianischen Subjekt-Objekt-Denken auf. Da stimmen wir zu. Aber der Anspruch, zu den Dingen selbst vorzudringen, in einer Weise, die dann eben Erkenntnissicherheit vermittelt, der ist überzogen.
Mhm. Aber könnte man das Ganze dann einfach quasi ein, zwei Gänge zurückschalten und sagen, da hat er etwas Entscheidendes gesehen und führt eigentlich auch auf eine hilfreiche, ich hätte fast gesagt inspirierende Weise über Kant und über Descartes und über diese ganzen, auch diese rationalistischen, auch empiristischen Ansätze hinaus, indem er eben diese Verwicklung des Menschen und dieses Involviertsein in die Welt zugesteht. Aber man müsste ihn vielleicht, man darf es nicht so steil formulieren, auch mit dieser Einsicht, dass die Welt zu uns spricht und wir angewiesen sind, auch das auf ein relationales, auf ein dynamisches Miteinander im Erkenntnisprozess, auch das ist immer noch, da ist immer noch mindestens eine Interpretationsebene dazwischen. Also wir stoßen nicht zu der unbestreitbaren, unhintergehbaren Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern ja, da begegnen uns Dinge und ja, da haben wir auch Aha-Momente und Erschließungserfahrungen, aber auch die sind letztlich, sobald wir sie artikulieren, haben wir sie wieder in unsere Begriffe gefasst und wieder auch bestreitbar und interpretationslastig gemacht.
Ja, ja. Also dieser Anspruch, mit dem übernimmt sich die Phänomenologie, die Dinge als solche zu erkennen, das ist ja doch wieder eine Art Gottesstandpunkt. Mhm. Ja, und das hebräisch-biblische Erkenntnisprofil, auf das wir ja auch vielfältig wissenschaftstheoretisch rekonstruieren können, bis hin zur modernen Elementarteilchenphysik, wo man ja auch den Begriff des Gegenstandes, den man als solche erkennen kann, preisgegeben hat. Ja, Werner Heisenberg hat da vor allen Dingen darauf hingewiesen, Karl Friedrich von Weizsäcker und so weiter. Also, da ist das Moment der Wahrheit und das würde ich auch gerne akzeptieren. Aber der Anspruch, quasi die Dinge als solche zu erkennen, wie sie an sich sind, den halte ich immer für gefährlich, weil es irrational wird und weil es mit absoluten Ansprüchen, Offenbarungsansprüchen dann eben auch verbunden ist. Mhm. Wie fruchtbar das Ganze sich auswirkt, noch einmal Empfehlung. Das kann man bei Emmanuel Levinas lesen oder bei Gabriel Marcel, auch jemand, der ganz stark durch die Phänomenologie geprägt ist. Und dieser wunderbare humanisierende Gedanke, versuche die Begriffe, die du dir vom anderen machst, jetzt vor allen Dingen von der anderen Person, zu überwinden. Öffne dich für dein Gegenüber. Sei bereit, deine Begriffe, deine Vorurteile zurückzustellen, ja. Das ist für Levinas im Grunde dieser Verzicht auf das Kategoriale der entscheidende Impuls. Und das kann man ohne Phänomenologie eigentlich kaum denken. Ja. Da kommt bei ihm Phänomenologie und jüdische Religionsphilosophie zusammen.
Vielen Dank, Peter. Ich glaube, wir haben hier so den Bogen einigermaßen schließen können und doch, du hast im Vorgespräch auch gesagt, es ist kein einfacher Philosoph, er ist komplex, er hat mehrmals neu angesetzt, seine Philosophie darzulegen, also es ist jetzt nicht unbedingt die großartigste Bettlektüre, sondern man muss sich da schon reinknien, aber ich glaube, wir haben so eine entscheidende Linie seines Denkens und vor allem seiner auch Erkenntnistheorie, seiner phänomenologischen darlegen können. Willst du jetzt schon einen Ausblick auf Heidegger machen oder wollen wir das in die erste Heidegger-Folge nehmen? Weil wir haben gesagt, er hat eine Brückenfunktion zwischen Kierkegaard und dann Martin Heidegger, der ja Husserls Schüler war, wie du am Anfang gesagt hast.
Vielleicht reicht es an dieser Stelle auch, genau darauf hinzuweisen, dass Martin Heidegger bei Husserl Assistent war, bei ihm gearbeitet hat, sich promoviert hat und dass sein Werk ganz wesentlich von der phänomenologischen Methode allerdings in einer entscheidend modifizierten Form lebt. Mhm. Aber das müssen wir schon in einer eigenen Folge darstellen.
Ja, vielen Dank, Peter. Ihr Lieben, ihr wisst jetzt schon, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Wir gehen auf Heidegger zu. Das wird ziemlich sicher mehr als eine Folge werden. Aber wir werden nächstes Mal den Anschluss an Husserl zu zeigen versuchen und auch die Art und Weise, in der er dann über seinen Lehrer hinausgeht. Und wir haben auch eine Folge geplant, in der wir auch auch die tragische Seite dieser Lehrer-Schüler- oder Schüler-Lehrer-Beziehung dann in Zeiten des Nationalsozialismus auch noch thematisieren werden. Also spannende Dinge warten auf uns. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss zusammen. RefLab.